Guten Abend, liebe Gemeinde, Freunde, all die, die ihr gekommen seid, euch auf den Weg gemacht habt, all die, die am Telefon sind, möchte ich euch begrüßen zu der nächsten Bibelstunde, zu der weiteren Bibelstunde. Wir wollen genau das tun, was wir sonst immer tun. Zuerstens zum Herrn Jesus Christus wenden, von ihm alles erbeten, von ihm alles erfragen und dann sein Wort aufschlagen und dann auf ihn hören. Und so bitte ich euch noch einmal aufzustehen zum Gebet. Ich lade euch herzlich mit ein zu beten. Jesus, ich möchte für jeden Einzelnen danken, der heute hergekommen ist, für jeden Einzelnen, der dieses Verlangen hat, dein Wort zu verstehen, somit dich besser zu verstehen, der einen Hunger danach hat, der weiß, dass er davon abhängig ist nach seinem geistlichen Leben. Ja, so wie wir eine natürliche Speise zu uns nehmen, um zu wachsen und auch gesund zu sein, so brauchen wir auch deine gesunde Lehre. Wir brauchen deine gesunde Lehre. Und ich bitte dich, Herr, dass heute die ausgeht und wir heute etwas bekommen davon. Ich bitte dich, Herr, schenke, dass wir Geistesaugen haben, des Herzens haben, die Dinge sehen, die in der Welt verborgen sind, die Welt nicht sehen kann, die vielleicht sogar für die Welt ein Anstoß ist. Dein Wort ist Geist. Und geistliche Dinge müssen geistlich gedeutet und verstanden werden und müssen durch deinen Geist vor allem offenbart werden. Das ist mir so bewusst und darum bitte ich dich, Herr, wieder, immer wieder und immer wieder aufs Neue. Und danke, Herr, dass du treu gibst und du sagst selbst, wenn wir um deinen Geist bitten, wirst du uns nichts anderes geben. Du wirst uns kein Skorpion oder kein Stein, sondern wie viel mehr gibst du deinen Kindern, deinen Geist. Und um den bitte ich auch heute, um eine Nahrung durch deinen Geist, dass wir am inneren Menschen gestärkt werden, auch wenn der Äußere zugrunde geht, dass wir am inneren Menschen gestärkt werden und zugerüstet werden, eine Sehnsucht auf dich haben, dass du bald kommst. Wirke das an uns auch heute Abend. Schenk mir Kraft dazu, Jesus. Schenk mir Kraft dazu, dass ich das in einer Weise tun kann, dass es geschehen kann. Dass es geschehen kann. Ich bitte dich, Jesus. Amen. So. Schön, dass ihr kommt. Es freut mich. Wir sind im Petrusbrief. Petrus Kapitel 1, 1 bis 2 in der Einleitung. Und die Einleitung, die Petrus bringt, kennzeichnet uns darin, dass er uns als Fremdlinge bezeichnet und Auserwählte bezeichnet. Und diese beiden Begriffe sollen uns trösten, sollen die zerstreute Gemeinde, die Gemeinde in Bedrängnis, die Gemeinde in Leiden und in Verfolgung, soll der Gemeinde helfen, das einzuordnen, was sie gerade erfährt. Und die beiden Begriffe der Fremdlingschaft und der Auserwählung sollen zum Trost dienen. Vor allem der zweite Begriff des Auserwähltseins nicht immer als Trost empfunden wird. Das haben wir jetzt zu Genüge gehört und mit Sicherheit erfahren. Und das Anliegen ist, wie gesagt, von der Schrift, dieses zu füllen, damit Klarheit darüber besteht. Und wir haben die Zeit an uns genommen, das anzuschauen. Und ich erinnere euch nun daran, aufzuzeigen, dass beides die Bibel kennt, das souveräne Handeln Gottes in der Rettung des Menschen. Es liegt allein in ihm. Und nur in ihm, wenn wir ins Neue Testament kommen, vielleicht heute schon, wir werden sehen, dann werden wir sehen, wie klar das Neue Testament das lehrt. Und auf der anderen Seite löst das die Verantwortung des Menschen auf sein Rufen zu antworten nicht auf. Er nimmt den Menschen ganz in die Verantwortung hinein, sonst wäre er kein gerechter Richter. Und diese beiden Aussagen stehen in der Bibel. Und wir müssen uns demütigen, dass wir diese beiden Aussagen auch nebeneinander stehen lassen, ohne versuchen, sie aufzulösen. Um das aufzuzeigen und dass dieser Begriff und auch diese Lehre zu den Grundworten des Glaubens, des christlichen Glaubens dazugehört. Ich möchte wirklich das sagen, dass der Begriff der Erwählung zu den Grundworten zählt. Es sind Worte wie Buße, wie Sünde, wie Gnade, wie Gerechtigkeit, wie Erlösung. Gute Nachricht, all diese Worte, die grundlegend sind, dazu gehört dieses Wort ebenfalls. Das ist nicht wegzudenken. Und ich versuche euch das aufzuzeigen. Und so sind wir endlich gestartet ins Alte Testament, haben vom Alten Testament uns da einen kleinen Überblick verschafft darüber, beziehungsweise angefangen, und wie das Wort verwendet wird. Und wir haben gesehen, dass das Wort im Alten Testament der Erwählung, dass Gott einzelne Personen erwählt, dass Gott Gruppen erwählt und dass Gott sein ganzes Volk erwählt. Und in diesem Sinne gucken wir uns das Alte Testament, wie das auftaucht. Wir haben das bei Abraham gesehen, dass Gott Abraham erwählt und in Abraham ein ganzes Volk erwählt. Und dass Gott eine Gruppe erwählt, die der Gemeinde und den Vorstehen, die dienen. Und wir haben gesehen, dass manche diese Erwählung nicht gut gefunden haben. Die haben sich darüber aufgeregt, haben einen Aufstand geführt und gesagt, was seid ihr, dass ihr denkt, dass ihr die Besonderen seid? Wir sind alle erwählt und wir sind alle heilig, Gott ist unter allen. Und diese Begebenheit haben wir uns angeschaut. Und dann zum Schluss der letzten Bibelstunde, und das ist jetzt ganz wichtig, und da knüpfen wir gleich wieder an, diese Erwählung, die ist nicht willkürlich. Gott erwählt nicht willkürlich, sondern er wählt aus einer Grundmotivation heraus, und die ist Liebe. Die Erwählung ist Liebe, das ist ein Liebesakt Gottes. Wenn Gott jemanden erwählt, dann erwählt er den, den er liebt. Und das ist eine Liebesentscheidung, das ist eine Entscheidung auf der Grundlage der Liebe. Und das haben wir uns angeschaut in 5. Mose Kapitel 7, wo er sagt, nicht weil ihr mehr wärt, also nicht, die Erwählung liegt nicht in euren Handeln, es liegt nicht in eurer Beschaffenheit, es liegt nicht in euren Voraussetzungen und in euren Werken, sondern es liegt, ihr seid die Geringsten unter allen. Der Grund, warum ich euch erwählt habe, ist, weil ich euch liebe. Das ist eine Entscheidung, eine Liebesentscheidung. Und die hat eine Tat zur Folge. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir festhalten. Gott erwählt aus Liebe. Das finden wir später beim Paulus auch immer wieder. Ich möchte euch da kurz hineinnehmen nochmal über dieses Verständnis. Auch im Alten Testament, das ist klar, dass Gott wählt und erwählt. Und ich möchte ganz kurz euch erinnern oder euch das aufzeigen im 2. Samuel, dass David selbst dieses Grundverständnis hatte. Gott hat ihn erwählt. Und das äußerte auch 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 21. Da starten wir oder gehen wir weit im Alten Testament. 2. Samuel 6. David bringt die Bundeslade nach Jerusalem. Und das ist mir als Jugendlicher hängen geblieben, als Kind schon. Und der tanzt ja da vor der Bundeslade, freut sich. Und dann, wie seine Frau sich aufregt und dann er erklärt, warum. Und dann, so, dass David getanzt hat. Das ist mir so damals hängen geblieben, David hat getanzt. Tanzen war nicht, ist nicht so schlimm, wie man immer gedacht hat. David hat getanzt. Und als meine Tochter anfing, schon als kleines Kind rumzutanzen, dann war das immer diese Stelle präsent. Die ist in der Gemeinde nach vorne und hat vorne mitgetanzt. Und die Leute haben sich erfreut daran. So, und das war. Aber hier ab Vers 20, Kapitel 6, ab Vers 20, sagt David Folgendes. Und als David zurückkehrte, um sein Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michael, die Tochter Sauls, hinaus David entgegen und sagte, wie ehrenwert hat sich heute der König vor Israel gezeigt, als sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Also sie war ganz unzufrieden mit dem Verhalten. Er sagt, das war nicht ehrenvoll, wie du dich da verhalten hast. Als König darf man sich so nicht verhalten. Und schaut mal, was David ihr antwortet, Vers 21. Da sagte David zu Michael, von dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Volk erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, von dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedriger werden in meinen Augen. Aber den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michael aber, die Tochter Saus, bekam kein Kind bis zum Tag des Todes. Das Grundverständnis von David, ich bin ein Erwählter. Gott hat mich erwählt. Er hat mir diesen Dienst gegeben. Ich tue das, was ich tue, weil er mich erwählt hat. Und ich will mich noch geringer machen, als wie ich mich jetzt schon gemacht habe. Ich will mich doch lächerlicher machen, wie ich mich schon lächerlich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Zusammenhang schon mal gesagt habe, aber liebe Geschwister, die Gnade Gottes macht uns sehr klein. Weil die demütigt uns. Wer sich nicht geringer halten oder für gering hält als die Mägde, hat die Gnade nicht verstanden. Und die Gnade hat was mit Erwählung zu tun. Der hat uns erwählt, nicht weil wir etwas sind, nicht weil wir König sind und Erber sind oder Edle sind, sondern der hat mich erwählt. Einen Geringen. David weiß, woher er kommt. Die ganze Begebenheit ist ja die, dass als Samuel den David salben soll, den wahren König Israel salben soll, weil er Saul verworfen hat. Und er dahin geht, ich bin mir sicher, ihr kennt die Begebenheit. Und einer nach den anderen kommen, werden die Söhne vorgeholt und vorgeführt. Und Samuel soll jetzt sagen. Und er sieht ja nach dem Äußeren, er denkt, oh, so und so muss er sein. Und dann heißt, nein, den hat der Herr nicht erwählt. Und beim nächsten heißt, nein, den hat der Herr nicht erwählt. Nein, der hat er nicht erwählt und nicht erwählt und nicht erwählt und nicht erwählt. Und dann geht einer nach dem anderen und sagt, ja, wo, habt ihr noch irgendeinen? Einer muss es sein. Und dann, wie gesagt, holen sie David. Und David weiß, mich hat er erwählt. Das ist ein Grundverständnis. Ich bin der, ich bin aus einem einzigen Grund, weil Gott mich erwählt hat. Er wollte mich. Hat mich auch von der Weide geholt. Also einen kleinen, einer der niedrigsten von allen. Einer der am missachtesten von allen. Einer der... Also nicht keiner, der die Voraussetzungen nicht gebracht hat, nach dem Verständnis der Menschen. Gott hat ihn erwählt. Und schauen wir, wie Gott ihn gebraucht. Ja, das ist die Erwählungsgeschichte oder das Erwählungsverständnis ist bei David schon. Er hat mich erwählt. Es ist kein Tabu, es ist nichts zum Ärgernis. Vielleicht zum Ärgernis für seine Frau, für die Micha. Aber David versteht sich als ein Erwählter. Ich bin ein Erwählter. Das bezeugen uns die Psalmen. Ich werde euch ein paar Psalmen mit euch in ein paar Psalmen hineingehen. Das bezeugen uns dieses Grundverständnis, dass die Väter und in ihnen das Volk ein erwähltes Volk ist. Das ist ein Grundverständnis, ein Selbstverständnis. Könnt ihr euch an irgendein Lied erinnern, das Erwählung besingt? Das Volk Gottes singt und dankt für die Erwählung. Kennt ihr ein Lied? Ich kenne eins. Ich kenne nur eins, aber das ist schon ein etwas moderneres Lied. Aber interessant, gell? Was hat das Volk Gottes für ein Grundverständnis, wer wir sind? Was besingen wir? Was besingen wir? Da ist der Schwerpunkt natürlich in den neueren Liedern, ohne jetzt über neue Lieder zu schimpfen und alles, das gibt es bei alten, aber mit Sicherheit auch, aber dass der Schwerpunkt so auf uns liegt und weniger auf dem, der alles macht, das ist nichts Neues. Ja. Aber dieses Grundverständnis, die Psalmen zeigen und nehmen uns da ein bisschen hinein in das Bekenntnis, was ein Grundverständnis des Volkes Gottes ist. Geht mal mit mir in Psalm 33. Psalm 33. Psalm 33, Vers 12. Lasst uns ab Vers 1 mal lesen, dass wir mal den Gedankengang mal aufnehmen und bis 12 lesen. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen zimt Lobgesang. Also preist den Herrn, besingt den Herrn, betet den Gott an, preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschal. Das ist ein Psalm für jede Einsingengruppe. Das ist der Auftrag. Das ist Berufung. Preist den Herrn, macht ihn groß, besingt ihn. Und dann, denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Durch das Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie einen Wall, legt in Behälter die Fluten. Es fürchtet den Herrn die ganze Erde, mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt. Denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Also er wird vorgestellt und angebetet als der Schöpfergott. Der souveräne Gott, der spricht und es wird. So beginnt immer ein Lobpreis. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So abgesandt, man beginnt bei der Herrlichkeit, bei der Größe des Herrn. Nur nebenbei, als die Gemeinde in Jerusalem diese Bedrängnis und diese Verfolgung erfährt, Petrus und Johannes werden bedroht und werden verboten, im Namen Jesu zu reden. Dann gehen sie zurück und dann beginnt die Gemeinde und die betet. In Apostelgeschichte 4, sie betet. Und sie beginnen wie? Genauso, Gott, du Schöpfer der Himmel und der Erde. Sie erinnern sich nochmal an seine Souveränität. Und dann sagen sie, du hast das, was du gesagt hast, das geschieht hier. Und darum bitten wir dich, gib uns Kraft mit Freimütigkeit, trotzdem das Zeugnis weiterzusagen. Und dann kommt der Geist Gottes und die Städte, wo sie war, erzittert. Und er befähigt sie und gibt ihnen Kraft, dass sie dieses Zeugnis trotz der Bedrängnis weitergeben können. Sie berufen sich auf Gott, auf den Schöpfer, auf seine Souveränität, auf sein Wort. Das ist das, was hier der Psalm auch macht. Das ist eine gute Anweisung, Anleitung auch für uns. Und dann schreibt der Psalmist folgendes, Vers 10. Der Herr macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn ist ewig, er hat ewig Bestand. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Das heißt, das, was er beschlossen hat, bleibt in Ewigkeit. Es geschieht. Warum? Weil er der Schöpfer ist. So, das ist der Gedankengang. Er ist der Schöpfer, er fasst einen Ratschluss und er geschieht. Und er geschieht von Generation zu Generation. Menschen stehen auf, machen Pläne, tun Dinge, sie sterben, gehen. Kommen andere, eine neue Generation. Und es verändert sich vieles, aber der Ratschluss bleibt. Der Ratschluss bleibt. Vers 12. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Und jetzt, was ist das für eine Nation? Welche Nation darf sich glücklich preisen? Welches Volk darf sich glücklich preisen? Das Volk, das er sich erwählt hat zum Erbteil. Solche Generationen gehen, kommen und gehen. Aber zu beneiden ist der, glücklich zu preisen ist der, dessen Gott sich erwählt hat. Deswegen sage ich, taucht es in unseren Liedern dieser Lobpreis auf? Eher weniger. Glücklich ist die Nation, glücklich ist das Volk, das der Herr sich erwählt hat zum Erbteil, zu seinem Besitztum, zu seins, zu seins. Dieses Verständnis von David als einzelne Person, Gott hat mich erwählt, geht genauso über auf das ganze Volk Gottes als Nation. Gott hat uns erwählt als Nation. Das wird immer wieder deutlich. Psalm, geht mir das nächste, Psalm 47, glaube ich, ist Psalm 47. Ich lese ab Vers 1. Ihr Völker, alle, klatscht in die Hände und jauchzt. Gott mit Jubelschal. Ich glaube, das Lied, kennt ihr dieses klatscht in die Hände und jauchzt? Gott ist unser König, König ist unser Gott. Ich glaube, kennt ihr das Lied? Klatscht in die Hände und jauchzt. Wer kennt das? Ja, doch ein paar. Also das ist eigentlich das Lied und beginnt eigentlich mit diesem Psalm. Also der Psalm ist die Grundlage für dieses Lied. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das an meiner Melodie erkannt habt oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Dazu brauche ich meine Gitarre, sonst treffe ich den Ton nicht. Also ihr Völker alle, klatscht in die Hände. Das sehr befremdet für uns, für unsere Kultur. Aber drückt eure Freude aus. So wie David, tanzt, klatscht. Klatschen die Hände, jauchzt, seid fröhlich, denn der Herr, der Höchste, ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Wieder, der Ausdruck der Freude und der Anbetung entspringt aus dem Verständnis, Gott ist König und der Herr über die ganze Erde. Wiederum seine ganze Souveränität über die Schöpfung. Dann, er unterwarf uns alle Völker und die Völkerschaften unter unsere Füße. Er erwählte für uns unser Erbe, den Stolz Jakobs, den er geliebt hat. So, wieder das Verständnis, er erwählte uns, Stolz Jakobs, das Erbe, dieses Erbteil, die Nation als Erbteil Gottes, er hat es erwählt. Und das ist der Stolz Jakobs, Nachkommenschaft Jakobs. Und dann der Grund dafür ist, weil sie so gut waren, weil er sie geliebt hat. Und das taucht jetzt immer wieder auf, aus Liebe. Bei mir ist es, da bin ich so kitschig, und mal in meiner Bibel dann, immer wo Erwählung auftaucht und diese Liebe, dann male ich so ein Herz hin und mache so einen Pfeil. Erwählung hat was mit Liebe zu tun. Die Erwählung aus Liebe. Das Gleiche finden wir in Psalm 78. Das ist ein langer Psalm. Nicht so lang wie der Psalm 119, aber ein langer Psalm. Dieser Psalm ist höchst wertvoll. Wenn ihr Freude daran habt und so Lust, im Psalmen werden wir ja auch in der Gemeindefreizeit uns ein bisschen beschäftigen, aber wenn ihr, dann liest mal diesen Psalm 77, 78, vor allem 78, es ist eine Reflexion oder eine, wie soll ich anders ausdrücken, hier legt der Psalmist das Alte Testament aus, beziehungsweise er zeigt, wie er das Verständnis vom Alten Testament hat, was geschah da eigentlich wirklich. Eine Zusammenfassung der Geschichte Israels in gewisser Weise aus einer ganz besonderen Perspektive. Und in diesem Abschnitt, Psalm 78, Vers 67, folgende. Also das sprengt jetzt den Rahmen, wenn wir jetzt komplett ihn durchlesen. Aber da ist viel von dem, was geschehen ist, wie Gott mit seinem Volk gehandelt hat, was es getan hat in der Rebellion, wie er es gezüchtet hat, wieder. Die ganze Geschichte wird hier zusammengefasst. Und ich lese ab Vers 67. Und er verwarf das Zelt Josefs, und den Stamm Ephraim erwählte er nicht, sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er geliebt hat. Er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie die Erde, die er auf ewig gegründet hat. Er erwählte David, sein Knecht, und nahm ihn weg von den Hürden der Schafe. Da reflektiert oder da betrachtet der Psalmist Asaf die Geschichte Israels und er deutet sie und erklärt sie. Und das Verständnis ist, Gott erwählte sich einen Stamm, Juda. Gott erwählt, er traf die Wahl darauf. Er wählte sich einen Ort, einen Berg, Berg Zion. Dazu werden wir auch noch kommen. Einen besonderen Ort, an dem er wohnt. Es ist, die Linie ist von Gott gewählt, der Ort ist von Gott gewählt und der Grund ist wiederum aus Liebe. Immer wieder wird das gesagt, denn er liebt hat, der sie liebt hat. Vers 69 finde ich schön. Er baute sein Heiligtum wie Himmelshöhen, wie die Erde, die auf ewig gegründet hat. Von welchem Heiligtum ist hier die Rede? Vom Tempel. Und nach welchem Bild wurde der Tempel gemacht? Er baute den Heiligtum wie die Himmelshöhen. Das Bild ist ab, das eigentliche ist oben und das unten ist das Abbild. Schaut mal, wie der Psalmist, da waren wir in Hagei lange Zeit. Was für ein Verständnis. Das ist alles nur nach einem Abbild gemacht worden. Gott hat einen ganz besonderen Ort gewählt, erwählt, Zion, und der ist im Himmel. Und danach, nach diesem Bild, hat er unten was gebaut, als Schatten und als Bild. Er erwählte David, seinen Knecht, darüber haben wir schon gesprochen. Und ein letzter Psalm, Psalm 89. Psalm 89, 20. Damals redest du in eine Vision zu deinen Frommen. Ich warte noch kurz, Psalm 89, 20. Damals redest du in eine Vision zu deinen Frommen und sagtest, Hilfe, Hilfe habe ich auf den Helden gelegt. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volk. Damals hast du durch Visionen, durch Propheten etwas vorhergesagt. Und zwar was? Hilfe kommt von einem Helden. Und dieser Helde ist ein Auserwählter. Dieser eine Auserwählte wird aus dem Volk erhöht werden. Wir wissen, wer dieser Erwählte ist? Ja, wer ist der eine Erwählte? Wen hat Gott erwählt, um der Sünde Schuld oder der Welt Sünde zu tragen? Jesus Christus. So spitze ich das zu von dieser Linie von Abraham. Wir kommen hin auf das Volk Israel, wir kommen Juda, Berg Zion und dann kommen wir zu dem einen Auserwählten, das ist Jesus Christus. So, Gott erwählt im Alten Testament oder das Grundverständnis der Erwählung im Alten Testament. Gott erwählt Menschen, die er liebt. Gott erwählt sich mit den Menschen oder mit diesem Auserwählten erwählt er sich ein Volk, das er liebt. Er erwählt sich ein Volk aus Liebe. Ja? Und in einem erwählte sich ein ganzes Volk. In Abraham erwählte sich eine Nation. In Jakob erwählte sich ein Volk. Der eine Auserwählte bringt ein ganzes Volk mit der Auserwählten mit sich. Und in dem Auserwählten, den er erhöht hat, in dem einen sind alle mit auserwählt. Ist das nicht herrlich? Und darum schreibt Paulus, von Grundlegung auserwählt, in ihm, in Christus sind wir auserwählt. So wie in Abraham ein Volk auserwählt worden ist, wird in Christus auch ein Volk auserwählt und gebildet. Das wird vertieft und erklärt und in einer Deutlichkeit gelehrt im Neuen Testament. Aber wie gesagt, darf ich euch noch kurz im Alten Testament behalten? Ich habe das versprochen, deswegen will ich das Wort halten. Ich will euch kurz ins Jesaja nochmal hineinnehmen. In das Evangelium in Jesaja. Und vom Jesaja-Evangelium kommen wir in die Evangelien im Neuen Testament. Jesaja 41. Liebe Geschwister, ich sage es nochmal kurz so, um das zu wiederholen und das vielleicht einzuprägen. Das Grundverständnis des Volkes Gottes war, dass sie ein auserwähltes Volk sind. Das hat was mit ihnen gemacht. Das hat was mit ihnen gemacht. Wie jede Lehre, wie jede biblische Lehre, wie jede Wahrheit, die Gott uns gibt, jede gute Nachricht verdreht wird, wird auch das verdreht oder kann das verdreht werden. Das kann dazu führen, oder das führt, wenn ihr sagt, wir sind das auserwählte Volk und ihr nicht. Und das führt dazu Überheblichkeit und zum Stolz, richtig? So, wer seid ihr schon? Hat Gott euch auserwählt? Und sie wussten nicht, dass Gott auch die auserwählt hat. Und sind daran gescheitert. Von daher, aber trotzdem will ich sagen, dass ein Grundverständnis des Volkes Gottes ist, wir sind auserwählt. Das ist ein Bekenntnis. Jesaja 41, Vers 8, sagt der Prophet, Gott redet zum Volk Gottes und sagt, du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes, den ich ergriffen habe von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden hergerufen habe, zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die in Feindschaft gegen dich entbrannt sind. Es werden wie nichts und gehen zugrunde die Männer, die den Rechtsstreit mit dir führen. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir zanken. Wie nichts und wie Nichtigkeit werden die Männer, die mit dir Krieg führen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr. Ich, dein Erlöser, dein Erlöser ist der Heilige Israels. Das ist eine gute Nachricht. Er sagt, Israel, und ich hoffe, dass mittlerweile klar sind, dass wir hineingepropft sind. Wir haben Anteil an diesem Volk, wir haben Anteil an den Verheißungen, wir sind Miterben, Mitglieder dieses Volkes und haben somit Anteil an diesen Verheißungen. Und die Zusage ist, ich habe dich erwählt. Und zwar wie? In Abraham habe ich dich erwählt. Und darum ist Abraham unser Vater, oder? Glaubensvater, das bezeugt die Schrift. Und dann kommt diese Zusage. Schaut mal mit Vers 9 nochmal. Denn du, den ich ergriffen habe von den Enden der Erde, das heißt, von allen Nationen habe ich meine Auserwählten ergriffen. Ich habe sie bei der Hand genommen. Ja? Von den fernsten Gegenden her habe ich sie gerufen. Zu dem ich sprach, mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt und nicht verworfen. Das ist so herrlich. Gott ruft und holt seine Erwählten von den fernsten Gegenden. Und die er erwählt hat, die verwirft er nicht. Das lehrt Jesaja. Die er erwählt hat, verwirft er nicht. Warum nicht? Und jetzt kommt die gute Nachricht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Schaut mal, der Grund, warum er sie nicht verwirft, liegt worin? Weil er sie hält und durch was? Durch seine Gerechtigkeit, durch seine Rechte der Gerechtigkeit. Das heißt, der Grund, warum er sie nicht verworfen werden, liegt nicht in ihnen, sondern weil er sie erwählt hat, gibt er ihnen seine Gerechtigkeit. Weil er gerecht ist und seine Gerechtigkeit ihnen schenkt, wird er sie helfen, wird er sie stärken, wird er sie halten, wird er sie nicht verloren gehen lassen. Und am Ende von, oder 14, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr. Und jetzt kommt der Grund. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Das ist der Grund. Also wiederum das Verständnis, und Gott sagt und Gott bezeichnet sein Volk wie? Mein auserwähltes Volk. Das ist die Bezeichnung seines Volks. Die sind auserwählt. Geht man Jesaja 42. Vers 1. Wir sind jetzt wieder in dem Gottesknechtslied. Die haben wir schon mal angeschaut. Sieh, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an den meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Also das, was vorhin gesagt hat, mein auserwähltes Volk, habe keine Angst. Ich halte dich mit meiner Hand und durch meine Gerechtigkeit. Und dann wie? Und dann wird uns gesagt, der Erlöser, der Heilige Israels, das ist der Grund, warum das geschehen kann. Jetzt wird er uns vorgestellt in Jesaja 42. Wer ist dieser Heilige Israels? Und das ist der Knecht, den Gott erwählt hat. Und was wird er machen? Er wird dieses Recht zu den Nationen bringen. Diese Gerechtigkeit wird er zu den Nationen bringen. So herrlich, so herrlich. In Jesaja 44. Geht mal mit mir kurz nochmal 43. Immer wieder diese Zusagen, immer wieder diese Verheißungen. Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich denke, ein sehr bekannter Vers. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich gerufen, bei deinem Namen gerufen. Was bedeutet das? Er kennt die Sein. Er kennt die Sein mit Namen. An dieser Stelle möchte ich das kurz erklären. Wenn es heißt, ich habe dich mit Namen gerufen, dann heißt es, ich mit Namen rufen, ich kenne dich. Man, mit Namen rufen heißt, eine Beziehung eingehen. Man kennt ihn durch und durch. Jemand benennen mit Namen, da tritt eine Beziehung auf. Und hier geht es um eine Gemeinschaft und eine Liebesbeziehung. Es geht um Rettung. Wenn es heißt, ich habe dich mit deinem Namen gerufen, das heißt, du bist meiner und ich habe dir einen Namen gegeben und ich weiß, wie dein Name ist, weil ich habe dir diesen Namen gegeben. Du bist mein. Du bist mein. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Es gibt zwei Stellen oder mehrere Stellen im Neuen Testament, wo es heißt, dass nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird gerettet werden, was erschreckend genug ist, ja? Und dann, wenn Jesus kommt, sagt, da werden viele das sagen, Herr, Herr, und wir kennen dich. Herr, Herr, wir haben doch in deinem Namen große Dinge getan. Da geht es um Heilungen und da geht es um Wunder und all diese Dinge. Und dann, was wird Jesus zu ihnen sagen? Geht weg, ihr Übeltäter, und dann? Ich kenne euch nicht. In ähnlicher Weise ist bei den 10 Jungfrauen mit den Öllampen, heißt auch von denen, ich kenne euch nicht. Hä? Wie kann es sein, dass Jesus sie nicht kennt? So, ihr seid mir nicht bekannt, wer seid ihr eigentlich? Versteht ihr, es ist nicht so, dass Jesus sagt, ich kenne diese Leute gar nicht. Gibt es irgendeinen, den Jesus nicht kennt? Er kennt jeden. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Wenn er sagt, ich kenne euch nicht, dann ist damit gemeint, ich kenne euch. Ihr habt keine Namen bei mir. Ihr seid nicht mein. Wenn er sagt, ich kenne euch nicht, sagt er nichts anderes, ihr seid nicht meins. Denn die meinen kenne ich. Und die rufe ich bei ihrem Namen. Und wenn ich sie rufe, dann kommen sie. Und sie kennen mich. Und ich kenne sie. Mit Namen kann ich jeden einzelnen von den meinen nennen. Jedes Schaf kenne ich mit Namen auswendig. Weil sie mir gehören, weil sie mein sind. Das ist, was Jesaja hier spricht. Und jetzt kommt es, was ist der Grund dafür, dass er sie kennt mit Namen? Schaut mal, Jesaja 43, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt, und einseht, dass ich es bin. Ihr seid meine Zeugen. Kommt euch das bekannt vor? Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Geht hin. Was Zeugen. Ihr seid meine Zeugen. Das kommt hier von Jesaja her. Und ihr seid meine Zeugen und mein Erwählter. Das ist Christus. Der Grund ist in ihm. Er ist der Erwählte und in ihm sind wir erwählt, in ihm haben wir einen Namen, in ihm gehören wir ihm. Und das ist etwas, was herrlich schön ist. Schaut mal, Vers 19. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe. Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Das ist der Grund. Es ist mein auserwähltes Volk. Siehe, ich schaffe Neues. Sieht, es sprost auf, erkennt es nicht. Versteht ihr das Bild? Was ist das Neue? Wer ist das Neue? Ist das dieser Auserwählte? Und er sprost es auf, inmitten unter ihnen wächst es auf und sie erkennen es nicht, was Gott Neues schafft, einen neuen Weg, wie er sein Volk aus allen Gegenden, aus allen Enden der Erde sammeln wird. Und dann wird eine bildliche Sprache gebraucht. Die Tiere des Feldes werden mich ehren, Schakale und Strauße, weil ich in der Wüste Wasser gegeben habe. Das ist ein Bild, das des Friedens, ein Bild des Segens, ein Bild des Strömen des Segens. und ein Volk zu tränken, ihr lebendiges Wasser zu geben. Und welchem Volk? Meinem auserwählten Volk. Und wiederum das Gleiche, das Volk Gottes wird benannt als das auserwählte Volk. Kapitel 44, Vers 1, es geht gerade weiter. Permanent taucht dieser Begriff auf. Aber nun höre, Jakob, mein Knecht und Israel, den ich erwählt habe, so spricht der Herr, der dich gemacht hat, von Mutterleibe an dich gebildet hat, der dir hilft, fürchte dich nicht. Liebe Geschwister, vielleicht sage ich das oder fällt es mir insbesondere auf und sage das mehr mir als euch, aber ich möchte euch damit trösten. Das fürchtet euch nicht, hängt damit zusammen. Ich habe dich erwählt. Du bist mein. Ich kenne dich. Vor Grundlegung der Welt, bevor du geschaffen warst, du bist mein. Du bist mein. Ich wollte dich. Und ich habe dich gewählt. Und dieser Trost permanent dem Volk zusprechen, in ihren Anfechtungen, in ihren Niederlagen, in all dem, du bist mein Volk, ich habe dich gewählt. Und ich verwerfe nicht das, was ich gewählt habe. Gott steht zu seinem Wort. Permanent taucht dieses Erwählung mit Liebe, Erwählung mit Trost. Weil darin liegt der Trost, darin liegt unsere Zuversicht, unsere Sicherheit. Er hat uns gewählt. Kapitel 45. Vers 4. Wegen meines Knechtes Jakobs und Israels, meines Auserwählten, habe ich dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dir einen Ehrennamen, ohne dass du mich gekannt hast. Ich bin der Herr und sonst keine. Außer mir gibt es keinen Gott. Merkt ihr das, wie oft und permanent es eigentlich jetzt in den nächsten Kapiteln immer wieder auftaucht? Fürchte dich nicht, Knecht Jakob, ich habe dich erwählt, ich habe dich mit deinem Namen gerufen, du bist mein. All das ist ein Grundverständnis. Das Volk Gottes ist ein auserwähltes Volk, Und Gott führt es und Gott holt es, Gott reinigt es durch den einen Auserwählten und bringt es ans Ziel. Es bringt uns ans Ziel. Darf ich euch dieses Ziel kurz vorstellen? Euch kurz dieses Ziel zeigen? Geht mal mit mir in Jesaja 65. Bevor ich das mit euch mache, muss ich ganz kurz euch damit hineinnehmen und ein, zwei Dinge klären, damit wir wissen, um was es sich hier geht und für wen gilt es und auf was für eine Zeit. Jesaja 65, Vers 1 erstmal. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Also, zwei Dinge sagt Gott hier. Er sagt, ich war zu erfragen für die, die mich nicht suchten, die mich nicht kannten, die von mir nichts gehört haben und sie fanden mich. Aber von denen, die ich gerufen habe, bei denen ich war, sie wollten von mir nichts wissen. So, schlag mal mit mir Römer Kapitel 10, Vers 20 auf, damit wir diesen Text einordnen. Jetzt möchte ich euch sagen, wie Paulus diesen Text verstanden hat und ausgelegt hat und damit wir wissen, um was es hier eigentlich geht. Und dann gehen wir weiter in diesem herrlichen Kapitel. Also Römerbrief Kapitel 10. Zu diesem Kapitel werden wir wieder kommen. Römer Kapitel 10. Darf ich ab Vers 14 vielleicht lesen? Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Also Paulus sagt, Es braucht eine Predigt. Es muss hören, es muss gepredigt werden, es muss einer die Predigt sprechen, sonst gibt es kein Hören und keine Rettung, kein Anrufen. Und dann sagt er Interessantes, Vers 16. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Also nicht alle haben das gehört und geglaubt, was da gepredigt worden sind. Somit haben nicht alle das angenommen. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi oder das Wort Gottes. Aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss. Ihr Schall ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihr Reden zu den Grenzen, den Erdkreis. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Ich sage, es wurde doch gepredigt, es wurde doch verkündigt. Aber hat es nicht gehört? Doch, haben sie es gehört. Aber haben sie es nicht erkannt? Nee, haben nicht erkannt. Zuerst spricht er zu Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen, über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkühnt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsam und einem widersprechenden Volk. Seht ihr das? Das zitiert Paulus in seiner Argumentation im Römerbrief und bezieht das auf welche Zeit? Auf die Zeit des Evangeliums. Auf seine Zeit und somit auf unsere Zeit. Auf die Zeit, wo das Evangelium hinausgetragen wird in die ganze Welt. Und Gott sagt, er lässt sich finden von denen, die ihn gar nicht gesucht haben. Die Nationen haben ihn gar nicht gesucht. Und von denen lässt er sich finden. Das heißt, das zitiert Paulus in Römer Kapitel 10, als er das Evangelium da entfaltet. Das ist jetzt wichtig, dass wir wissen, in welche Zeit dieser Abschnitt spricht. Vers 8. So spricht der Herr, wie Saft in der Traube findet. Und man sagt, vernichte sie nicht, denn ein Segen ist in ihr. So will ich tun um meiner Knechte willen, dass ich nicht das Ganze vernichte. Ich werde aus Jakob Nachkommenschaft hervorgehen lassen und aus Juda einen Besitzer meiner Berge. Und meine Auserwählten sollen es besitzen und meine Knechte sollen dort wohnen. Und Scharon wird zum Weideplatz der Schafe und das Tal Aaron zum Lagerplatz der Rinder werden für mein Volk, das mich gesucht hat. Nochmal, davor, ich habe sie gerufen, niemand hat gehört. Ich habe mich von denen aber finden lassen, die von mir nicht gesucht haben. Und dann sagt er, so will ich tun um meiner Knechte willen, dass nicht das Ganze vernichten. Ich werde nicht alles vernichten. Ich werde mir einen Rest bewahren. Und wie wird dieser Rest genannt? Mein Auserwähltes. Das, was Paulus später im Römer Kapitel 9 bis 11 entfaltet, entspringt hier aus dem Jesaja. Entspringt aus dem Kapitel 65 und auch davor, aber unter anderem. Er sagt, der Rest ist nach Auswahl entstanden. Es ist ein auserwähltes Volk. Und jetzt geht man in Kapitel 65, Vers 17. Auf Vers 15 zuerst noch. Und ihr werdet euren Namen, meinen Auserwählten, zum Fluchwort hinterlassen. Der Herr wird dich töten, meine Knechte aber wird man mit einem anderen Namen nennen. Nur so weit, auch da taucht wiederum. Mein Volk, ein auserwähltes Volk, hat einen Namen von mir bekommen. Für die anderen wird es zum Fluch sein. Die werden es hassen. Sie werden es hassen. Und jetzt Vers 17. Wir sind mitten in diesem Kapitel 65. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Frühere wird man nicht mehr denken. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt allezeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Ich werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird nicht mehr gehört werden. Bevor ich weiterlese, bis Vers 20. Herrlich, oder? Wenn ich das nur so sage, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Kommt euch das bekannt vor? Schlagt mit mir Offenbarung 21. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Vers 1, seht ihr das? Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Seht ihr das? Wieder neuer Himmel, neue Erde. Und das Alte ist vergangen, ist nicht mehr. Und er sieht das neue Jerusalem, über das Gott frohlockt, über das sich freut, vom Himmel herabkommen. Und was ist dieses neue Jerusalem? Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme von Thron her sagen, sieh, das Zelt Gottes bei den Menschen. Was ist das? Das Zelt, der Tempel, die Gemeinde. Wisst ihr, dass die neue Schöpfung, das neue Jerusalem ist? Und das neue Jerusalem, das ist das Volk Gottes. Das ist das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes. Vers 4. Und es wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist weg, ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist doch unsere Hoffnung, oder? Das ist doch unsere Hoffnung auf das Neue. Dieses Neue, was in Offenbarung steht, wurde schon verkündigt. Jesaja sprach schon darüber. Es ist nicht neu eigentlich in diesem Sinne. Es wird neu, aber es ist schon mal verkündigt worden. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Frühere wird man nicht mehr denken. Und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Das heißt, es ist vorbei. Es ist vergangen. Vielmehr freut und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Es wird uns berichtet, was Gott schafft. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Frohlocken und sein Volk zur Freude. Das neue Jerusalem. Und das ist ein Grund der Freude und des Jubels. Und dann wird es beschrieben, und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wehgeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. So, kein Leid, keine Tränen, richtig? Und dann Vers 20, und das bringt eigentlich durcheinander. Deswegen kommen komische Verschiebungen. Ich lese weiter. Und es wird dort kein Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird, und kein Greis, der seine Tage nicht erfülle. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben und wer im Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Sie werden Häuser bauen, bewohnen und Weinberge pflanzen und ihre Frucht essen. Sie werden nicht bauen und ein anderer bewohnt. Sie werden nicht pflanzen und ein anderer isst. Denn wie die Lebenszeit des Baumes wird die Lebenszeit meines Volkes sein. Und meine Auserwählten werden das Werk ihrer Hände genießen. Bevor wir auf diese schwierigen Aussagen kommen, für wen ist dieses neue Erde und neue Himmel geschaffen? Für seine Auserwählten. Für seine Auserwählten. Sie werden das Ganze genießen. Für die bereitet Gott dieses Neue alles vor. Für sein Volk. Für das Volk Abrahams, Isaaks und Jakobs. Für all die, die er von der Ferne mit erwählt hat und hineingepropft hat. Für das neue Jerusalem. Das ist ein auserwähltes Volk. Das wird Freude haben an diesem neuen Himmel, neue Erde. Vers 23. Nicht vergeblich werden sie sich mühen und nicht zum jähen Tod werden sie zeugen. Denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn. Die Auserwählten sind die Gesegneten des Herrn. Und ihre Sprößlinge werden bei ihm sein. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Das heißt, bevor man etwas Gott bittet, ist es schon da. Bevor man darüber noch nachdenkt, es zu bitten, ist es schon geschehen. Mann! Vers 25. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf dem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Auf welchem Berg? Berg Zion. So, von was ist hier die Rede? Ich sage, von einem neuen Himmel, neuer Erde. Denn so beginnt es. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und das Alte ist nicht mehr und das Frühere wird man nicht mehr denken. Das heißt, es ist nicht mehr da. Und welche neue Erde ist das? Und welcher neue Himmel ist das? Das vom Himmel kommt, oder? Das ist das Zukünftige. Das ist das Himmlische. Das ist das Geistliche und nicht Irdische und nicht Fleischliche. Ich denke, da habe ich euch noch bei mir, oder? Und wenn wir die Offenbarung 21 lesen, können wir doch nachlesen, dass er ist, und ich sah neuen Himmel, neue Erde. Und dann wird genau das beschrieben mit diesen Dingen. Keine Tränen, kein Leid und all das. Und dann aber mittendrin kommt es und ein Kind wird, und ein Säugling, und es wird dort kein Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird und keinen Greis, der seine Tage nicht erfüllt. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Hä? Oh, da gibt es doch einen Tod. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das zu deuten. Und ich gebe euch die zwei. Ihr seid mündig, sie zu prüfen, was stimmt. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, ja, das ist jetzt hier das tausendjährige Reich. So, das ist das tausendjährige Reich und das wird ja gedeutet, da ist ja der Löwe und der Lamm und der Wolf und all das hinein. Und da lebt man sehr lange, aber da gibt es trotzdem noch den Tod in dieser Zeit. Wo befindet sich das tausendjährige Reich nach diesem Verständnis? Im Himmel oder auf der Erde? Aber wie beginnt der Jesaja hier? Ich sehe neuen Himmel, neue Erde, das Alte ist nicht mehr. Wie kann das, was hier beschrieben wird, auf der alten Erde sein? Denn er beginnt, ich sehe neuen Himmel, neue Erde. Es gibt Versuche zu sagen, das ist eine prophetische Schau oder einäugige Prophetie, wie man das auch immer nennen mag. Man sagt, der Prophet steht hier und dann gibt es so Berge und er steht auf da und sieht nur die Spitzen, aber sieht die Täler nicht der Berge. Kennt ihr das? Und so, er sieht immer nur so ein paar Dinge, aber was dazwischen sieht er nicht. Und er spricht nur über ein paar bestimmte Dinge. So, er erwähnt etwas, aber er erwähnt jetzt nicht einen Zeitraum von 1000 Jahren und all diese Dinge. Er sieht dann nur die Spitzen. Das wäre ein Versuch. Mir scheint er nicht logisch zu sein, aber das ist mal dahingestellt. Schwierigkeit tun wir, weil hier heißt es, da gibt es doch einen Tod. Aber was haben wir gerade gesehen auf dem neuen Himmel, neue Erde? Was gibt es da nicht? Kein Tod. So, was sagt der Prophet hier? Ich möchte euch eine zweite Möglichkeit der Deutung geben. Ich glaube fest, dass hier uns wirklich diese herrliche Zukunft vorgestellt wird von einem neuen Himmel, neuer Erde. Und dass die Auserwählten es erben werden. Und dass sie endlich zur Ruhe kommen in diesen Dingen. Und jetzt wird uns versucht, so etwas zu beschreiben, was von euch keiner gesehen hat. Uns wird ein Versuch etwas gegeben zu fühlen, was noch keiner gefühlt hat. Uns werden Bilder gegeben, mit denen wir etwas anfangen können, die eine geistige Realität beschreiben, die sonst man nicht beschreiben kann. Ich habe vorhin bewusst ein paar Dinge gelesen, wo es heißt, und über den Auserwählten, über den Gesalbten und dass in der Wüste Ströme fließen werden, wenn er kommen wird. Und Schakale und sonst wird ihn preisen. Und seid ihr mit mir, wenn ich sage, dass dieser eine Auserwählte ist Christus und die Ströme des Wassers, als er kam und das Evangelium ausgebreitet worden ist und zu allen Völkern durchgedrungen ist. Habt ihr irgendwo in den Evangelien gelesen, dass Schakale gejubelt haben und Strauße gepriesen haben und all das? Das ist prophetische Poesie und Prophetie. Hier werden uns mit Dingen, mit Bildern Dinge beschrieben, die wir sonst nicht verstehen können. Das, hinter all diesen Bildern steckt prophetische Sprache. Ich glaube, dass in dieser Weise uns etwas gesagt wird. Das Volk weiß, wenn ein Säugling stirbt, was für eine Trauer das auslöst. Wenn ein Mensch sein Alter nicht erreicht, was das für eine Trauer auslöst. Es weiß, wenn man etwas anpflanzt und permanent von Räubern und Feinden es geraubt wird. Man baut und das besitzt jemand anders. Umsonst Mühen, umsonst Leben, umsonst ein mühsames Leben. Ein qualvolles Leben, ohne Ertrag, ohne Gewinn, ohne... Versteht ihr? Und diese Sprache, die der Prophet hier gebraucht, wenn er jetzt anfängt und er sagt, wisst ihr, er gebraucht eine Sprache, die uns sagt, der Tod hat keine Macht mehr über einen Säugling und über einen Alten. Mit den Bildern, die wir kennen in der Begrenztheit, ja, der Alte wird so alt wie ein Mammutbaum. Ja, wie alt wird ein Mammutbaum? Oh, lange. Hier geht es nicht darum zu sagen, Alte werden sterben. Das ist nicht das, was der Text sagt. Kinder werden nicht so früh sterben. Das ist auch nicht das, was der Text sagt. Der Text sagt, diese Dinge, er beschreibt mit diesen Bildern und sagt uns, es wird kein Tod mehr geben. Denn das ist, was Johannes später in Kapitel 21 uns sagt. Das, was uns traurig macht, wird nicht mehr geben. Er beschreibt mit, werden wir im Himmel bauen? Werden wir im neuen Himmel, neue Erde, werden wir Häuser bauen und anpflanzen und all diese Dinge? Das ist nicht das, was ich in der Schrift lese. Aber was uns gesagt wird, es werden Dinge des Alltags werden genommen. Erfahrungen in ihrem Leben, mit denen sie sich identifizieren, mit den Dingen, die sie erfahren, diesen Dingen, die sie Kummer machen, diese Dinge, die sie bedrücken, werden genommen und sagt, diese Dinge werden nicht mehr sein. Freut euch darüber. Freut euch darüber. Denn wenn Jesaja nur an dieser Stelle so eine Sprache benutzen würde, dann könnten wir sagen, da legst du etwas hinein oder versuchst es. Aber Jesaja spricht überall. Mein Klassiker, den sage ich immer wieder, wenn es heißt, dass Johannes der Täufer kommen wird, er wird die Berge ebnen, die Täler wird er erhöhen, er wird in der Wüste einen Weg bannen für den Christus. Das hat er getan, das können wir nachlesen. Es gibt keine einzige Stelle, wo er einen Berg erniedrigt hat. Das sind Bilder, die Menschen helfen, oh, ein Berg ist schwer zu erklimmen. Und bis man über einen Berg kommt, dahin, oh, das ist anstrengend. Nicht jeder macht sich den Weg. Er wird den Weg so einfach wie möglich machen. Durch ein Tal durchzulaufen, bis man zu Christus kommt, ist ein schwerer Weg. Er wird alles dafür tun, damit man zu Christus kommen kann. Nichts, das, was im Wege steht, wird weggeräumt werden. Das ist die Sprache. Am BSK unterrichte ich unter anderem Glaubensgrundlagen, sind wir gerade dabei. Und ein Grundsatz, den ich gerne den Schülern beibringe, ist, was die Bibel oder was wir meinen, wenn wir sagen, die Bibel müssen wir wörtlich verstehen. Ja, wir legen die Bibel wörtlich aus. Manche nehmen das so und verstehen das so, dass man wirklich die Bibel wörtlich aus und sind stolz noch darauf. Das heißt, wenn es da steht, ein Strauß wird jubeln, dann jubelt ein Strauß. Und ein Löwe wird bei dem Lamm lieben, dann wird das buchstäblich so sein. Weil man wörtlich auslegen muss. Ich halte das für sehr schwierig. Denn dann verzehren wir die Bibel und machen uns ein bisschen schnell lächerlich. Nochmal, dann sage ich, dann müssen wir in allen wörtlich dann so durchgehen, aber das können wir nicht halten, oder? Gott sagt, ich bin ein Fels. Ist Gott ein Fels? Ist Geist, ist kein Fels. Ich bin der Schirm. Gott ist kein Schirm. Jesus sagt, ich bin die Tür. Er ist keine Tür. Dies ist mein Blut in dem Kelch. Dieser Kelch ist, ich verstehe, was ich meine. Das ist mein Leib. Das Brot ist nicht der Leib Christi. Diese Dinge helfen uns, Gottes Wesen zu verstehen. In Bildern wird uns etwas dargestellt. Wenn wir meinen, wir legen die Bibel wörtlich aus, dann müssen wir die Worte nehmen, die da sind, und sie genau anschauen und jedes Wort so auslegen, wie es gemeint ist. Das ist wörtlich. Nur als Beispiel. Wenn das Wort sagt, wenn dieses Wort, was ich jetzt anschaue, ein Wort, jetzt gucke ich, dass ich das, eine Poesie ist, dann muss ich dieses Wort auch poetisch deuten. Wenn dieses Wort eine Geschichtsbeschreibung ist, dann muss ich das geschichtlich deuten. Wenn das Wort ein Befehl ist, ich sage euch, liebt einander, dann kann ich das nicht Wort als ein Beschreibung nehmen, sondern das ist ein Befehl, richtig? In Deutsch heißt es Imperativ, eine Aufforderung. Wenn das ein Befehl ist, dieses Wort, dann darf ich das nicht verwenden, als ob es kein Befehl ist. Dann ist es nicht wörtlich. Wenn es aber kein Befehl ist, sondern eine Umschreibung, dann muss ich das als Umschreibung benutzen. Ein Artikel muss ich wie ein Artikel benutzen. Und der ist der und nicht die. Versteht ihr? Und eine Zeitform muss ich auch wie eine Zeitform behandeln. Zum Beispiel Vergangenheit, Vergangenheit, Gegenwart, Gegenwart und Zukunft, Zukunft. Jesus argumentierte mit der Grammatik, um zu beweisen, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Weil er es wörtlich verstanden hat. Er sagte, als sie ihn gesagt haben, ja, gibt es eine Auferstehung der Toten, sagte Jesus, habt ihr die nicht gelesen, was Gott sagt? Ich bin der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Er argumentiert, ich sage, es gibt eine Auferstehung der Toten. Warum? Weil Gott gesagt hat, ich bin Gott Abraham, Isaac und Jakob.